Musikgespräch.
Einen schönen guten Tag. Hier ist wieder das Musikgespräch und wir sind heute zu dritt und nicht zu zweit.
Hallo, das wollte ich doch ankündigen eigentlich, Sin. Hallo erstmal.
Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten.
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst.
Ja.
Ich bin ein bisschen malat. Das heißt, ich bin ein bisschen kränklich. Vielleicht bin ich nicht so lustig heute. Und ein bisschen wortkarger.
Vielleicht ist auch das gerade lustig, wenn deine Stimme mal so wegbröckelt.
Genau,
oder so.
Also vielleicht ist es auch lustig, weil, also vielleicht finden die Leute es gut, dass ich nicht so viel reden kann. So, und zweitens, ihr habt das schon gehört, ein freundliches Hintergrundlächeln in unserer Runde. Wir haben heute Besuch. Haben wir schon gesagt, über was wir reden heute?
Nein, noch nicht.
Dann fang du doch mal, sag mal kurz, über was reden wir heute?
Wir sprechen heute über das Instrument des Jahres, über das Saxophon.
Und wir haben uns zu diesem Zwecke eine charmante Saxophonistin eingeladen, die sicherlich viele Leute kennen. Asia ist heute bei uns. Asia Fadejeva.
Hallo.
Genau.
Schön, dass du da bist.
Ist, ich habe Asia kennengelernt vor circa drei Jahren, wo ich mal ein Programmheft geschrieben habe mit einem Konzert von dir, mit dem Deutschen Kammerorchester. Dann habe ich Asia einfach, weil wir über Saxophon reden, meinte ich zu Sin, lass mal die Asia fragen, die geht doch gerade durch die Decke, die ist doch eine klassische Saxophonistin, das ist doch spannend und Echo-Preisträgerin, darf man das noch sagen oder ist das jetzt verfemt?
Ich finde, es ist der Klassik-Echo, da darf man das sagen, weil der ja anders als der Pop-Echo, der ja.
Das sind echte Menschen, ne, glaube ich, die das.
Es ist eine Jury, die das ja bewertet und von daher finde ich schon auch ein wichtiger Preis.
Ja, also.
Steht immer noch bei mir.
Steht immer noch bei Asia.
Im Wohnzimmer oder neben
dem Wohnzimmer,
Bett,
so, dass man morgens ganz beim, oben.
Ganz oben.
Hast schön. Du nicht wie, wer war das? Marius Müller-Westerhagen? Wer hat dir denn zurückgegeben, die ganzen Echos?
Einige, glaube ich.
Einige.
Aber mein Kater liegt da ganz gemütlich bei dem Echo. Also
das ist gut, okay. Also gut. Er hat seine Funktion, der Echo. Jedenfalls, ja genau, dann habe ich Asia einfach gefragt und sie hat sich interessanterweise an mich erinnert noch, was ich gar nicht wusste. Aber weil ich Rechnung schreiben ist wahrscheinlich stringent, wusstest nicht, wer ich bin. Mehr hat sich nicht.
Natürlich doch, wusste ich. Wir haben ganz, ganz nett geredet über deine auch Produktion, also ein Buch, wo auch die Musikhochschule Hamburg das benutzt. Also das,
ja, richtig.
Das habe
ich
noch ganz stark in Erinnerung.
Ach so, ich meine, weil es 3 Jahre her ist. Also ich meine, 3 Jahre ist eine lange Zeit und ich habe dann ein bisschen geschaut und ich habe gesehen, dass du viele Sachen gemacht hast und ich habe gesehen, dass du viele kleine TV-Einschnipsel gemacht hast und dann dachte ich mir so, die Asia, die ist doch, kommt die zu, wir sind doch so klein und die Asia ist so groß und so, aber
kleine Spartensendung.
Wenn man sich kennt, leistet man Freundschaftsdienste. Vielen Dank, dass du hier bist, Asia.
Sehr gerne.
Ja, wir fühlen uns sehr geehrt und wir hoffen natürlich auch kräftig auf Input von deiner Seite, weil du wahrscheinlich viel, viel mehr Expertin bist fürs Saxophon als wir. Wir haben uns so ein bisschen vorbereitet
und
uns Sachen angelesen.
Das musst du ja nicht.
Ich muss sagen, ich habe vor, weiß ich nicht, 2 Wochen oder so angefangen, mich vorzubereiten, dann immer mal Sachen gelesen und so, jetzt die letzten Tage vermehrt. Und bin mit dem Saxophon nicht so vertraut. Ich bin eigentlich, also ich habe Gitarre und Klavier und Gesang gelernt. Und Daniel ist vielleicht ein bisschen näher, der zumindest ein Blasinstrument gelernt hat.
Ja, gut, ich habe mal Fagott gespielt, so. Aber es ist auch eine andere Anblastechnik. Aber da kommen wir ja später zu. Wobei es gibt auch Saxophone mit, glaube ich, mit Doppelrohr, oder? Oder gibt es auch? Oder
nein, ist immer ein
Blatt, oder?
Du meinst Oboen.
Siehst du, habe ich schon mal falsch erzählt. So, Daniel erzählt schon mal Quatsch, aber ich wollte ja eh weniger reden. Ich würde sagen, bevor dann Asia einsteigt und uns etwas über ihr Expertenwissen mitteilt als Saxophonistin, dachte ich, dass du, Sin, dass ich mich jetzt zurücklehne und wie immer, was wir schon ein paar Mal gemacht haben in unseren Sendungen, deiner sympathischen Stimme lausche, die uns ein bisschen was über die Entstehung und die Geschichte des Saxophons erzählt.
Ja, können wir gerne machen. Ich habe ein wenig die Bibliotheken durchforscht und mir ist dabei aufgefallen, dass es nicht so viel wissenschaftliche Literatur zum Saxophon gibt. Viel Literatur beschäftigt sich dann recht intensiv mit Adolf Sachs, dem Erfinder des Saxophons selber. Und ich habe den MGG-Artikel mir angeschaut, den Daniel, du, glaube ich, dir auch angeschaut hast.
Ja.
Und in ein Buch reingeschaut, was dann tatsächlich so vielleicht das mit eins der aktuelleren, wissenschaftlicheren Veröffentlichungen ist, und zwar The Cambridge Companion to the Saxophone. Interessanterweise stammen die Beiträge dort drin fast ausschließlich von Saxophonistinnen und Saxophonisten, also nicht unbedingt von MusikwissenschaftlerInnen. Nee, Asia hat da nicht für geschrieben. Und dann habe ich hier ein Buch, das 2014 erschienen ist, ein deutsch-französisches Buch, und zwar zum Geburtstag von Herrn Sachs ist das Ganze erschienen. Ist allerdings nicht streng wissenschaftlich bearbeitet. Es ist eher ein wenig populärwissenschaftlich mit einem, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ja. Daniel, mit einem Vorwort von, na, wie heißt der nochmal?
Von Roger Willemsen.
Von Roger Willemsen.
Ja.
Der ja bekanntlich, glaube ich, kein Saxophon spielt.
Ich habe keine Ahnung.
Gott hab ihn selig. Das Grußwort finde ich ehrlich gesagt ein wenig misslungen, danach wird es besser. Da sind wir aber schon direkt bei dem Punkt, wenn wir uns mit dem Saxophon beschäftigen, bietet es sich an, mit der Geschichte des Saxophons einzusteigen. Asia, weißt du, wann es erfunden wurde?
Ja, ich vermute 1840 und dann patentiert 1846. Aber apropos die alle wissenschaftlichen Beiträge, ich glaube, es gibt ganz viel auf Französisch.
Ja.
Und vieles wurde noch nicht übersetzt und beziehungsweise nicht auch im Deutschen bearbeitet. Deswegen freue ich mich wirklich, dass ihr das macht. Mehr oder weniger jetzt im mündlichen Sinne, dass wir das darüber erzählen. Aber tatsächlich, die Quellen stammen alle von da und warten noch auf die Bearbeitung.
Das stimmt. Ja, ich spreche leider kein Französisch. Ich habe Englisch, Latein, Spanisch gelernt.
Ja, mit Latein kann man noch einiges verstehen.
Ich spreche Französisch.
Lesen geht ein
aber,
wenig.
Aber ich habe Schwierigkeiten. Also ich spreche Französisch so, dass also ich, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann denken die Leute, ich bin Schweizer. Ich würde mich nicht als fließend Französisch bezeichnen, aber für die Franzosen immer noch Französisch genug. Aber französische Literatur ist, also vor allem wissenschaftliche, das ist mir dann auch too much.
Ja.
So. Bitte erzähl, also Adolf Sachs.
Adolf Sachs, geboren 1840 in, ich hoffe, ich spreche dann die französischen
Nee, 1840,
1814.
1814 kann er nicht 40, dann hätte er mit entweder 8 Jahren das Saxophon davon.
Ja.
Bitte.
1814, geboren in Dinant, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das war 1814 ein Teil Frankreichs. Nach dem Wiener Kongress gehört es dann zum Königreich Niederlande und dann nach der Revolution 1830 zu Belgien.
Das liegt daran, dass Napoleon erst 1815 in Waterloo verloren hat. Deshalb gehört es noch damals zu Frankreich.
Richtig.
Hm? Also ist ja gar kein Belgier ursprünglich.
Naja, das ist ja wahrscheinlich dieser Flame, oder? Oder Wallone?
Nee, er hatte Wallone. Die belgische Wallone. Staatsbürgerschaft Wallone. Dann und hat sich später aber die französische Staatsbürgerschaft, zumindest französische Staatsrechte, gesichert.
Okay.
Also er wollte dann gerne Franzose sein, weil er später dann in Paris gelebt hat.
In der Wallonie spricht man ja auch Französisch.
Ja.
Ja, gut.
Seine Eltern Charles Joseph Sachs und Marie-Joseph Masson, geborene Masson, später Sachs, konnten selber auch schon diese Tradition des Instrumentenbaus mitbringen. Der Vater war Instrumentenbauer und ab 1818 Hoflieferant Wilhelms I. Und er belieferte auch einen Großteil des Heeres mit Instrumenten. Und Adolf Sachs selber hatte 5 Brüder und 5 Schwestern, also eine sehr große Familie. Und ich habe gelesen, dass Adolf mehr oder weniger in der Werkstatt mit aufwuchs und ziemlich früh mit dem Instrumentenbau in Kontakt kam. Er und seine Brüder erhielten zudem auch noch Unterricht auf unterschiedlichen Instrumenten und in Musiktheorie, sodass eigentlich schon der Beruf des Musikinstrumentenbauers mehr oder weniger vorherbestimmt war. Und es waren dann tatsächlich auch viele seiner Geschwister dann in diesem Metier tätig. Und 1835, da hatte der junge Adolf Sachs die Möglichkeit, das erste Mal ein von ihm gebautes Instrument vorzustellen öffentlich, und zwar eine Buchsbaumklarinette auf der belgischen Nationalausstellung in Brüssel, gemeinsam unter den Exponaten des Vaters. Und 1838 meldete Adolf Sachs dann sein erstes Patent an. Zeitlich befinden wir hier uns in einer Zeit, in der sehr viel experimentiert wurde mit unterschiedlichen Bauarten von Instrumenten, mit neuen Materialien. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht so eine Besonderheit, dass da in Belgien, in Brüssel, wo die Werkstatt des Vaters war, experimentiert wurde mit unterschiedlichen Instrumenten, um Intonation zu verbessern, um einen gleichmäßigeren Klang von tief bis hoch zu gewährleisten oder auch um einfach mal neue Klangfarben hervorzurufen. Ich habe hier in diesem Buch, das kann man vielleicht auch sehen, befinden sich Bilder von weiteren...
Unsere Zuhörer können das halt nicht sehen.
Das stimmt, aber ich zeige es euch mal aussehen, und wir verlinken ein paar Bilder.
Wir können ja dann noch so ein paar Ausdrücke so sagen dazu, also im Sinne von so, oh, ah, das ist aber schön, ziehen.
Ja, wir finden hier Bilder von weiteren Instrumenten von Adolf Sachs und ich finde, das Ganze sieht sehr nach Steampunk immer aus, oder?
Was, diese Dinger da?
Diese Instrumente, also wir haben hier ein Ventilkornett von 1870, ein Altsachshorn von 1863.
Ziemlich abgefahren.
Ja, also, man sieht
die einstürzenden Neubauten wären irgendwo gewesen, weißt du? Das ist ja, guck mal, wie du schon sagst, das ist das Ding gefällt mir. Was ist das?
Das hier, die Ventiltrompete von 1869.
Hu. Gut.
Hast du sowas mal gespielt,
Asia? Nein, das nicht.
Mal weil versucht?
Nein, weil die haben ganz andere Mundstücke. Das ist nicht Holzblasinstrumente.
Das stimmt. Die waren jetzt alle mit
Blechblas und so weit war ich noch nicht.
Ja, das stimmt. Hier haben wir eins mit Rohrblatt, ein schönes Altsaxophon von 1863. Wir merken auch schon daran, dass Herr Sachs seine Patente anmeldete, dass dahinter natürlich auch die Möglichkeit steckte, viel Geld zu verdienen, wenn man ein erfolgreiches Patent hatte. Und das rief natürlich auch Konkurrenz auf den Plan. Einer der größten Konkurrenten, ein gewisser Herr Bachmann, mit dem sich Adolf Sachs kleine Battles, würde man heute sagen, lieferte. Also das, was heute Rap am Mittwoch ist, wo zwei Rapper sich gegenseitig dissen.
Ja.
Das war damals dann der Wettstreit zwischen Sachs und Bachmann. Sachs trat an mit der von ihm entwickelten Bassklarinette 1838 und gewann dieses Duell gegen Bachmann, der ein anderes Instrument spielt. Ich habe gerade nicht parat, welches.
Vielleicht weiß Asia, weiß es auch nicht. Nein?
Ich weiß es auch die nicht. Geschichte mit Bassklarinette nicht, ich weiß noch die andere.
Und
bei Jean de Mars, wo sie auch so ein Battle veranstalten, wo Berlioz ein Stück bearbeitet hat für Saxophon-Ensemble. Und dann hat auch Sachs auch gewonnen. Und dann dürfte er alle mit Saxophone irgendwie liefern lassen.
Genau. Und vorher 1838 führte dann dieser Sieg über Bachmann schon dazu, dass er das Sachs Bassklarinettist in der Philharmonischen Gesellschaft und in der Königlichen Blaskapelle wurde.
Also, also wirklich ein richtiges Official Battle, ja? Da kannst du dann wirklich richtig, du gewinnst dann auch einen Preis. Also du hast dann auch Benefits, wenn du das machst. Ja?
Ich glaube, du kriegst vor allem Credits.
Ja. Ja, genau. Also du drehst halt den Swag auf und dann kriegst du halt Credits und dann kommt halt die Philharmonie auf dich zu und sagst, ey, yo, sagt sie,
ey, yo. Fettes Instrument.
Krasser Typ, so, lass mal, spiel das mal bei uns. So,
genau, cypher mal bei uns ab.
Genau, so ist es. Richtig. Ich habe gerade gesehen, mein Blutzuckerspiegel ist zu hoch. Kannst du mal meine, oder soll ich mir mal meine Insulinpumpe holen?
Dann hol mal deine Insulinpumpe.
Das liegt an der Aufregung, dann steigt der Insulinspiegel. Erzähl weiter.
Ja, mache ich. 1841 findet die Nationalausstellung erneut in Brüssel statt. Adolf Sachs kündigt dort die Vorstellung von einigen Klarinetten an und die Vorstellung eines Saxophons. Nur, er hat es nicht geschafft, dieses Saxophon rechtzeitig komplett fertig zu bauen. Deshalb kann er es da noch nicht so zeigen, wie er das gerne getan hätte. Wir können aber davon ausgehen, dass das Saxophon zu dem Zeitpunkt schon zu weiten Teilen fertig war. Mhm. Sachs gewinnt dann dort einen zweiten Preis, so wie Bachmann, sein Konkurrent auch, für die Instrumente, die er dort präsentiert. Und wenig später wird dann allerdings das Saxophon fertiggestellt. Und im Frühjahr 1842 fährt er damit nach Paris. Es gibt die Anekdote, dass er zu Fuß gegangen ist. Das ist aber nicht historisch gesichert, ob er das getan hat. Brüssel-Paris ist eine Strecke. Ich gehe davon aus.
Aber zu Fuß gegangen, das hat natürlich was sehr Biblisches auch. Und was Historisches im Allgemeinen. Also es ist eine sehr schöne Geschichte, sehr, das ist, kann man sehr, sehr illustrieren, wenn man sich das vorstellt, dass Adolf Sachs mit einem Bündel, mit einem Saxophonkoffer von Brüssel nach Paris läuft.
Ja.
Das, also, aber es wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein.
Ist wahrscheinlich geflogen.
Oder Dampflok, oder? Wann haben wir uns befunden? Postkutsche, wie
auch immer. 1842, ja, also da hätte er die Bahn nehmen können. Das war wahrscheinlich das Schnellste.
Soll ich mal was Unseriöses sagen?
Sag.
Ich habe, seitdem du von Herrn Bachmann redest, immer You Ain't Seen Nothing Yet von Bachmann Turner Overdrive in meinem Kopf die ganze Zeit. Obwohl ja Bachmann bestimmt nicht der Frontmann von Bachmann Turner Overdrive.
Wahrscheinlich wurde er auch anders ausgesprochen, irgendwie Bachmann oder so.
Ja, ja, wahrscheinlich schon.
Wusstest du, dass mein Geburtsname Bachmann ist?
Dein Geburtsname?
Ja, ich bin ein uneheliches Kind.
Meine Güte, jetzt kommen die Sachen hier raus.
Ja, ich bin geborener Bachmann und dann, als ich zweieinhalb war, haben meine Eltern geheiratet.
Meine moralische Vorstellung des Lebens, weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter mit dir moderieren kann, ziehen. So.
Tja,
was soll Asia von uns denken? Meine Güte hier. Eben hier. Also.
Aber meine Eltern haben geheiratet.
Schön.
Oh, haben es noch gerettet.
Ja, also weiter bitte. Also er ist dann nach Paris gegangen.
Nach Paris.
Gegangen.
Gegangen.
Ja.
Und präsentierte dort sein Saxophon unter anderem am Konservatorium.
Ja.
Hatte damit dann tatsächlich sehr viel Erfolg. Also Asia hat schon den Herrn Berlioz angesprochen, der sich begeistert zeigte vom Saxophon und dann auch einen Artikel veröffentlichte in einer Zeitschrift. Willst du es vorlesen, wie die Zeitschrift heißt? Weil es ist ein französischer Titel.
Asia kann auch Französisch.
Hast du Französisch?
Yeah.
Ah, dann lass Asia vorlesen.
Etwas. Wo? Welches? Journal des débats politiques et littéraires.
Wunderschön, dankeschön.
Ja.
Und er schreibt dort, also Berlioz, über den Klang des Saxophons.
Ich habe auch ein Berlioz-Zitat, aber erzähl mal du mal deins.
Ich mach meins.
Ja.
Also über den Klang. So ist er von einer Art, dass ich kein gegenwärtig in Gebrauch befindliches tiefes Instrument kenne, das in dieser Hinsicht mit dem Saxophon vergleichbar wäre. Er ist rund, schwingend, von enormer Kraft und zur Zurücknahme geeignet. Er ist für mein Empfinden den tiefen Tönen der Ophikleiden stark überlegen durch die Genauigkeit und Stabilität des Tons, dessen Charakter übrigens ganz und gar neuartig ist und keiner der Farben ähnelt, die man im gegenwärtigen Orchester hört, außer vielleicht ein wenig dem tiefen E und F der Bassklarinette. Das schreibt Berlioz in einem Artikel. Er schreibt noch deutlich viel mehr, auch über Adolf Sax selber. Wie dem auch sei, Ende 1842 entschließt sich Adolf Sax dann auch tatsächlich nach Paris umzuziehen und eröffnet dort im Sommer 1843 sein eigenes Geschäft und stellt dort Instrumente her, unter anderem Saxophone, aber auch andere Instrumente. Und hat damit sehr großen Erfolg. 1845, ab dort darf er die französischen Militärkapellen mit Instrumenten beliefern. Was heißt, er hat dann ein relativ regelmäßiges Einkommen durch diese Instrumentenbestellungen von den Militärkapellen. Und 1846 stellt er dann tatsächlich zum ersten Mal die 7 Bauformen des Saxophons vor, wie wir sie heute auch noch kennen. Welche sind?
Alle 7?
Ja.
Von Sopranino?
Ja.
Bis nach unten, Bass, Kontrabass.
Ja. Genau. Dazwischen noch Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass.
Klar. Ist die Aufnahme an eigentlich? Ja? Nicht, dass du die Aufnahme jetzt.
Die Aufnahme ist an.
Okay, gut. Bin ein bisschen nervös, weiß nicht, dass die
Aufnahme. Zeit.
Ja, genau. Ne.
Und eigentlich hätte es alles so schön weitergehen können, nur leider 1848, Februarrevolution, der Markt bricht ein. Und 1852 muss die Firma Adolf Sax Insolvenz anmelden. Er berappelt sich danach wieder und startet wieder durch mit seinen Instrumenten. Jedoch wiederum 1870-71 französisch-preußischer Krieg. Die Nachfrage sinkt wiederum infolge des Krieges. 1873 meldet er erneut Insolvenz an und geht 1877 in den Konkurs. Und Adolf Sax lebt dann für den Rest seines Lebens vor allem von einer kleinen Pension, die er erhält von der Vereinigung der Musikkünstler. Die Firma wird allerdings nicht komplett eingestampft. Sein Sohn führt die Geschäfte weiter fort und im 20. Jahrhundert wird die Firma dann von der Firma Selma aufgekauft und die baut bis heute Instrumente. Ja. Was für ein Saxophon spielst du? Oder was für Saxophone? Du hast ja mehrere.
Ja, ja. Lustigerweise, jetzt seit einer Woche probiere ich was anderes, was Neues.
Ja.
Und zwar ist es ein New Vintage, heißt es, aus, von einer japanischen Firma.
Ja.
Und das ist nachgebauter Mark Zelma eigentlich. Ah, aber okay. Das macht Woodstone, Ishimori in Japan.
Ja.
Aber eigentlich lange Zeit... sehr lange Zeit habe ich Yamaha gespielt und dann gab es eine Phase, wo ich eben die alte Selma ausprobiert habe, diese Mark 6, Mark 7.
Ja.
Und jetzt, ich suche weiter.
Ja.
Genau, jetzt Mitte, so ab nach dem zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die Asiaten da sehr stark auf den Markt eingetreten. Yamaha und so stellen ja auch sehr schöne Fagotte her, übrigens.
Also das gilt, glaube ich, für sehr viele Instrumente.
Ja, gute,
also
gute hochwertige Instrumente auch. Genau, aber dann auch klassisch hier, ne? Oskar Adler hat ja dann auch Mark Neukirchen Saxophone hergestellt. Also es ist auch so die, also soweit ich das jetzt überblicken kann, auch so im weitesten Sinne sehr nah an diesen Holzblas-Traditionen, Familien dran. So, ne? Also so zumindest Adler hat auch in anderen Bereichen Sachen entwickelt. Mark Neukirchen ist großer Standort für Holzblasinstrumente.
Ja.
Aber ich finde unglaublich, wie Adler sozusagen gelitten hat wegen dieser geschichtlichen Hintergründe und Kriege. Und er war als erster Saxophon zu unterrichten an Conservatoire. Und dann auch deswegen wurde seine Klasse geschlossen aus Geldmangel von dieser Zustand in dem Land. Und
1873,
leider,
ne?
Genau, dann leider gab es keine Klasse mehr für sehr, sehr lange Zeit.
Ja, und ich glaube, erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Saxophonklasse am Pariser Konservatorium wieder eingerichtet.
Genau, also während. Also
oder davor, während des
genau, weil Weltkrieges. Das war so ein Deal, wenn die Leute studieren, sie gehen nicht arbeiten. Oder doch kurz nach dem Krieg, weil sie müssten irgendwie arbeiten gehen. Nee, während. Und wenn sie studieren, dann müssen sie nicht. Deswegen haben sie alle möglichen Klassen eröffnet, unter anderem Saxophonklasse.
Okay.
Und sogar Saxhorn kann man auch in Paris studieren, eben um noch mehr Studierende zu haben.
Ja. Du hast gestern schon so schön auch ein bisschen gesprochen. Ich muss dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, ich war gestern auf einem Konzert von Asia. Als Vorbereitung.
Mhm.
Und du hast auch schon ein wenig erzählt über das Saxophon im 20. Jahrhundert, was ich jetzt bisher so ein bisschen ausgelassen habe. Hast du da noch was zu ergänzen? Geht die Geschichte des Saxophons im 20. Jahrhundert weiter?
Ja, weil es ist ein tolles Instrument mit tollem Start und alle waren begeistert, die Komponisten und viele Leute rumherum, weil Adolf Sax hat wirklich Salons veranstaltet, wo er Komponisten getroffen hat. Er hat eigene Publishing für Musik, also Edition gemacht, also alles mögliche. Er war auch zuständig für Musik am Open Theater, für Bühnenmusik. Und dann eben frage ich mich, wieso ist es passiert, dass man heutzutage kaum Saxophon kennt, beziehungsweise nur einseitig im Jazz und Pop. Und das ist, glaube ich, deswegen passiert, dass es ein bisschen ausgenutzt war mit Propaganda und eben so klischeeartig markiert und ganz bequem als was leichte Musik. Und das war gar nicht der Fall, wenn man schaut, das ist das Bild.
Ja, wir haben eine Abbildung von einem Plakat.
Ende 30er Jahren, was passiert, wo Alban Berg, wo Webern, wo Schulhof und alle möglichen Saxophon benutzen und wie anders und wie ernst und wie unterschiedlich. Und das ist wirklich ein Zeichen, wie es toll entwickeln sein könnte. Und dann leider gibt es einen Bruch.
Ja.
Wobei ich mich frage, ich greife ein bisschen davor jetzt, weil du das Plakat von der entarteten Musik zeigst gerade, was auch wieder die Hörer nicht sehen können, aber da gibt's auch, kann man ja auch sich im Internet ansehen.
Können wir auch verlinken, ist eine sehr bekannte Darstellung. Wir haben einen, wie es ausschaut, einen Mann mit schwarzer Hautfarbe, sehr überzeichneten, dicken Lippen, groteskem Gesichtsausdruck.
Und Judenstern.
Mit Judenstern, David Stern heißt er.
Entschuldigung.
Und einem Saxophon in der Hand.
Und ursprünglich war das eigentlich von Ernst Krenek.
Genau,
so Johnny
spielt auf.
Ja, genau, aber ohne
ist das genommen. Ja. Wobei, ganz interessant, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, aber darüber wollte ich eigentlich später reden, dass das wirklich auch der Grund ist, also dieses Plakat im Endeffekt und halt auch die NS-Zeit, ja auch wirklich diese Vorurteile dieses Instrumentes halt teilweise immer noch bis in die heutige Zeit irgendwie belegen, ne? Also dass halt irgendwie man immer sagt, ja, das ist halt irgendwie ein Instrument für leichte Musik, für anstößige Musik, für Frivolität auch ein bisschen, ne? Wo ich mich halt immer auch gefragt habe, wo kommt das eigentlich her? So, und das ist aber, also ich glaube schon, dass es wirklich da aus den 30er Jahren halt wirklich kommt, ne? Ja. Und dass sich das bis heute gehalten
hat. Wir beobachten das, oder ne? Ja, es lässt sich schon ein bisschen früher auch beobachten. Und zwar in den amerikanischen Revue-Shows Anfang des 20. Jahrhunderts wird das Saxophon gerne verwendet, um damit komische Soundeffekte zu erreichen. Weil das Tolle am Saxophon, eigentlich ist es was total Schönes, es ist...
Es kann alles.
Es ist unglaublich vielseitig.
Also Asia spielt es anders als jetzt John Coltrane.
Ja, aber also ich finde auch, dass du bedienst eine große Bandbreite an Klangfarben auch auf dem Instrument und verwendest auch so die Slap-Tongue-Geschichten und so weiter.
Klar, aber für neue Musik, ich meine wirklich die Grenze. Natürlich gibt's vielleicht irgendwo, aber es ist wirklich sehr flexibel und kann vieles. Aber dazu kann ich auch sagen, in UdSSR, da ist auch Saxophon damals wurde so angesehen als was komplett verboten ist, eben Symbol der Freiheit der Amerika, obwohl wir haben am Anfang geredet, gar nicht aus Amerika stammt und kommt, aber was heutzutage alle Leute denken. Und das war auch ziemlich gefährlich, dafür zu komponieren. Und wir haben auch nicht so viel Literatur in dieser Zeit für Saxophon, eben aus dieser politischen Hintergründe.
Ja. Spannend, ganz spannend.
Ich wollte auch mal was sagen.
Gerne.
Nur einmal.
Ich habe jetzt viel
gesprochen. Ja, wir haben Asia ein bisschen unterbrochen, aber also ich wollte noch kurz, bevor wir dann, weil ich glaube, da das ist sehr spannend, wenn wir dann über Militärmusik sprechen und wie sich das Saxophon dann im 20. Jahrhundert verbreitet hat, wollen wir einen kurzen Abriss für unsere Hörerinnen und Hörer über Bauart, also auch über Mundstück, Anblastechnik, Beschichtung, sowas alles, ein bisschen Instrumentenkunde?
Sehr gerne.
Ich zitiere mal ganz kurz aus dem MGG. Artikel. Das Grundprinzip des Saxophons beruht auf einer Kopplung eines konisch-parabolisch, gelegentlich streng-konisch, bei den neueren Saxophonmodellen im Stürzenbereich auch exponentiell ansteigenden Röhrenverlaufs mit einem Einzelrohrblatt-Mundstück, somit gleichsam eine Kombination einer Bohrung nach Art einer Oboe mit einem Mundstück nach Art der Klarinette darstellend.
Yes.
Sehr schön, wie man ein darstelle. Ich mag Sätze, die mit einem Partizip enden. So, na dann erklärt mir mal, was konisch-parabolisch bedeutet. Ich bin da raus.
Es ist nicht zylindrisch.
Richtig, im Ausdrucksprinzip.
Genau, weil Klarinette, man vergleicht es sehr oft und gerne mit Klarinette, aber Klarinette hat zylindrische Form.
Genau.
Dadurch ist es nicht Oktavprinzip.
Ja.
Und wir haben ein konisches Form.
Ja.
Deswegen haben wir ganz einfaches System mit Oktavklappe.
Ja.
Das ist einfach mal drückt die Klappe und Oktave passiert und kommt dazu. Deswegen haben wir dadurch leider auch kleinere Umfang als Klarinette.
Okay.
Tom-Umfang.
Ja.
Und ja, somit kann man das, glaube ich, meistens erklären. Und alle Saxophone sind eben so gebaut, selbst Sopran.
Okay.
Wenn man das nicht so erkennt. Oder eben Tenor alt mit größerer Kurve.
Ah ja.
Aber System ist gleich.
Okay.
Und deswegen sehen die auch sehr unterschiedlich aus. Und deswegen ist beim Saxophon auch Metall ein gutes Material. Weil bei Klarinetten sind häufig aus Holz. Mhm. Und bei der zylindrischen Form bohrt man mehr oder weniger durch einen Stock ein Loch, das die ganze Zeit den gleichen Durchmesser hat.
Ja,
und
klar, es ist
und
ja so,
bei
ja.
einer konischen Form muss dieses Loch immer breiter werden.
Ja.
Und das lässt sich einfach unglaublich schwierig in Holz auch bohren. Und Adolf Sachs hat erkannt, dass das Material Holz dann gar nicht unbedingt notwendig ist, um ein Holzblasinstrument zu bauen.
Also das gießt man dann?
Von einem Messing, und es inzwischen gibt es verschiedene mit Gold und Silber und so weiter.
Ja.
Genau, man gießt es und wenn wir zum Mundstück kommen, warum es überhaupt ein Holzblasinstrument ist, ist eben ein schnabelartiges Mundstück mit einzelnen Rohrblatt, wie Klarinette.
Ah, ja.
Und deswegen, diese kleinen Stückchen von Holz, vom Blatt, zählen wir zum Holzblasinstrumenten, weil Art und Weise, wie wir Klang produzieren.
Ist klar, ja.
Wir haben ja bei allen Instrumenten eigentlich immer quasi ein Tonerzeuger und dann irgendwie die Möglichkeit, den Ton in der Tonhöhe zu modulieren und dann meistens noch irgendwie was den Klang verstärkt. Also eine Gitarre ohne Korpus ist sehr leise, weil der Korpus das nicht verstärkt. Ein Saxophon ohne Trichter ist wahrscheinlich auch leiser als ein Saxophon mit Trichter.
Ist höher ohne Trichter. Wenn wir anfangen, nur mit Mundstückton zu produzieren, sehr pipsig und dann mit S-Bogen und
so. Also es ist wie eine Klarinette quasi, was das Mundstück betrifft, was die Anblastechnik betrifft?
Jein, wie gesagt, eben durchs Form kann man das nicht so gut vergleichen, aber auch wegen Widerstand.
Weil
es ist auch dadurch sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Ist auch nicht ganz wie Klarinette. Das Form vom Blatt ist auch anders. Wir können nicht gleiche Blätter benutzen.
Okay.
Die anderen sind etwas länglicher, also wir haben etwas anderes Form. Natürlich vom Aussehen schon, aber eben vom Gefühl her, da fängt schon an mit Unterschiede.
Okay, okay. Also ich spiele für Gott. Ich weiß nicht. Ich habe ja so zwei Röhre, da blase ich rein und dann macht und dann
macht's
so. Ja. Dann kommt was raus. So, ich muss einfach nur reintuten. So, also natürlich mit Stütze und so, aber ich muss jetzt nicht viel machen, also als Fagottist.
Ja, so ähnlich bei uns auch, kann man sagen, aber mit Mundstück und dem Blatt, diesem Kombination.
Okay, also es muss schwingen, ne? Dann
ja,
in dem, klar.
Ja, ja. Ja, das Rohrblatt schwingt.
Genau, ne, aber ich, natürlich gibt es beim Fagott auch eine Anblastechnik im weitesten Sinne, aber man könnte, also ich weiß nicht, ob man aus dem Saxophon einen Ton rausbekommt, ohne als Laie so, also
ja.
Also im Fagott kriegt man es auf jeden Fall, weil man könnte im Endeffekt reinpusten und es kommt was raus.
Ich habe ein Mundstück nebenan liegen.
Ja, nein, passt schon, ist egal. So, wir haben doch keine Zeit. Ja.
Sagst du mir sehr dankbar für Anfänger, ja? Ist ziemlich leicht zu lernen und man bekommt ziemlich schnell einen Ton. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man Saxophon nicht so gerne mit einer ernsten oder klassischen Musik verbindet, weil man hat viele vielleicht Nachbar oder so Bekannte, die mal schlecht Saxophon spielen im Ohr. Man denkt, das ist Saxophon. Ja. Und damit kann man doch nicht schöne Bach-Musik und was weiß ich spielen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass viel zu viele das irgendwie einfach so mal ohne Üben spielen. Und
dabei finde ich es viel schlimmer, wenn jemand Geige lernt und bei Geige muss der intonieren. Und bis du Geige gut intonierst und einen guten Klang da rausholst, das dauert so lange.
Da weiß man, dass es gut sein kann. Und bei Saxophon denkt man, das ist schon Schlussphase. Das ist schon gut genug.
Ja, ich glaube, das liegt ja daran, dass man, es liegt auch diesen Effekten, die man darauf erzielen kann. Ne? Und halt vor allen Dingen, also ich finde es ja eigentlich sehr faszinierend, weil du ja als klassische, wenn man das so sagen darf, ich habe es ja immer so ein bisschen mit diesen Kategorien, Saxophonistin ist immer so ein bisschen, also als, wie auch immer, als Saxophonistin, Punkt. Eigentlich ja total schön ist, weil es gibt eigentlich kaum ein Instrument, was man wirklich in allen Genres fast übergreifend benutzen kann, ne? Also
man vergisst eigentlich das Klavier, überall dabei ist
und Keyboard. Das stimmt,
und man denkt nur, also da kann ich ein bisschen vielleicht widersprechen, tatsächlich, weil man denkt, Saxophon ist ja wirklich im Jazz und Klavier ist im Klassik, aber stimmt gar nicht. Klavier ist so oft im Jazz wie Saxophon. Eben, immer. Oder Stimme, es ist nur Art und Weise, wie man das benutzt und gar nicht das Instrument.
Das ist vergleichbar zum Beispiel, also meine Frau hat ja mal klassische Gitarre studiert, wie ihr alle wisst. Also er weiß das noch nicht jetzt. Heute ist die Sendung der
Du hast das bei der
Offenbarungen.
Bei der Kinderliedersendung hast du es erzählt.
Genau. Gitarre ist es damit vergleichbar, weil so als klassische Gitarristin hatte meine Frau immer natürlich irgendwie, in Anführungszeichen, irgendwie Anerkennungsprobleme. Also das im Sinne von so, eigentlich Gitarre ist immer Rock'n'Roll oder die Leute haben dann immer, als sie jugendlich war, sagten die dann am Lagerfeuer zu meiner Frau, na Mensch, spiel doch mal hier, weiß ich nicht, ne, irgendwie Oasis, Wonderwall. So, und meine Frau hat dann sich immer hingestellt und gesagt so, ja, kann ich nicht. Und dann meint sie, du kannst doch mal ein paar Akkorde spielen. Und dann sagt sie, nee, ich kann hier irgendwie was von Bach, ich brauche Noten und dann, ich bin klassische Gitarristin, so, ne? Und das haben die Leute mal gar nicht verstanden. So, also, weil das halt so konnotiert war. Kann man das so vergleichen, so, oder, dass man?
Ja, grundsätzlich, ich glaube, man kann jeden Spieler, so also egal, ob es wie der Pianist fragen, spielt man bei Geburtstag, und wenn er so klassischer Pianist ist, würde er sagen, nein, es ist nicht wirklich mein Ding. Also, ich glaube, es geht alle Instrumente so.
Weil, wie gesagt, die Improvisation ja auch beim Saxophon relativ bekannt ist, aber durch den Jazz. Aber ich möchte zwei Sachen sagen, um ein bisschen weiterzugehen, thematisch. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Adolf Sachs, also die Marketingstrategie von Adolf Sachs, dass er das Ding wirklich so von oben herab auch durchaus merkantil positioniert hat. Also im Sinne von, ich mache einen ganzen Bläsersatz, baue einen ganzen Bläsersatz, ich baue dazu die Schulen, ich suche im Endeffekt dazu die Literatur, ich gehe auf Marketingreise, kann man ja im Endeffekt sagen, so nach Paris und versuche die Leute davon zu überzeugen. Also das finde ich ganz interessant, ne? Das ist wirklich so. Gibt es dafür ein Fachwort? Also das ist sozusagen sehr
kapitalistisch.
Ja,
wir sind in der Zeit der Industrialisierung hier in diesem Buch. Deswegen ist es so schön, es ist fast ein Bilderbuch. Die Veröffentlichung von Frank Lunte und Claudia Müller-Elschner befindet sich auch ein Bild der Fabrik. Und man sieht hier an langen Tischen, bestimmt mindestens 50 Menschen an Instrumenten bauen. Also das war schon auch, das war eine Instrumentenfabrik. Also Fließband gab es da noch nicht. Sonst hätte das vielleicht am Fließband fertigen lassen. Aber das war eine hohe Professionalität, die da an den Tag gelegt wurde. Und es ging nicht nur darum, dass eine Person irgendwie alleine dann zig Saxophone gebaut hat, sondern in den ersten Jahren des Bestehens baute diese Firma insgesamt 20.000 Instrumente.
Wow. Was du alles weißt, Zin. Ja?
Ich habe gelesen.
Was für eine Persönlichkeit von Adolf Sax oder Anton Joseph Sax, wie er ursprünglich sich genannt hat, also genannt wurde, dass er daran geglaubt hat, dass er eben die Reise unternommen hat, dass er an seine Erfindung geglaubt hat, an seine Genie und an seinen Geist, dass er dem Welt was schenken kann. Das bewundere ich wirklich. Ich hätte nichts gegen ihn zu treffen, weil ein besessener Mann und also für Insolvenz war er wieder da. Nein, mein Saxophon, er hat Patente eben geschützt und im Gericht war es oft. Wirklich toller Mann.
Er war sehr hartnäckig auch, ja.
Wobei, ich es richtig verstehe, also ihr beide dürft mich gerne korrigieren, dass sozusagen finanziell er schon getragen wurde, in erster Linie am Anfang durch die Militärmusik, ne? Also da hat er die Dinger am meisten verkauft oder also das.
Ja, großer Absatzmarkt.
Genau. Und ich glaube, da kommt auch so dieser, also ich glaube, das ist sozusagen so die Geschichte, warum das Ganze, ich leite jetzt mal so ein bisschen in Repertoire über.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch die Geschichte, warum das dann so ein bisschen in diese Unterhaltungsmusik, in diese leichte Musik war, weil so wie ich das verstanden habe, ist es ja trotzdem so, ganz unabhängig davon, dass es ganz tolle Literatur gibt von Berlioz über Gershwin, Glasunow, darüber werden wir noch reden, hast du auch schon erwähnt, Schulhoff hast du erwähnt, glaube ich, dass durch diese Militärmusik, also daraus leitete sich ja dann quasi dieser Big Band Bläsersatz ab, der dann in den 20er, 30er Jahren irgendwie etabliert war, ne? Und ich glaube, das war sozusagen die größte Absatzquelle, oder? Also, dass man sagt, im Jazz oder wie auch immer, in einem Big Band, in der Tanzmusik gab es zum ersten Mal diesen Bläser, den Saxophonsatz, also das sind meistens ja dann irgendwie am Ende zwei Alt- und zwei Tenorsaxophone, glaube ich.
Bei glaube ich, fünf.
Fünf, ne? Kommt noch ein Alt, kommt noch ein
Bariton, oft
Bariton noch dazu. Und da hat sich das sozusagen als Satz etabliert und dadurch hat es dann einfach einen Absatz gefunden.
Ja, wobei man sehen muss, dass sich da kein Kontinuum von den Militärkapellen zum Jazz ziehen lässt. Okay. Im frühen Jazz spielte das Saxophon eigentlich keine Rolle. Also da war das Soloinstrument, war das Kornett. Und wenn das Kornett mal Pause hatte, durfte die Klarinette noch spielen.
Okay.
Und
Asia nickt, das kann man leider nicht hören, aber
Asia nickt.
Ja.
Und auch im 19. Jahrhundert da spielte schon auch das Bürgertum eine wichtige Rolle beim Verkauf von Instrumenten. Also Jean-Georges Castenet oder Johann Georg Kastner, wird man vielleicht in Deutschland sagen, der veröffentlichte bereits 1845 eine Instrumentenschule für Saxophone. Also ne, 1845,
früh.
Kurz oder mehr oder weniger direkt, nachdem das Saxophon zum Patent angemeldet wurde. Und er kannte auch Adolf Sax und war, ob man befreundet war, weiß ich nicht. Aber sie kannten sich auf jeden Fall gut und haben sich gegenseitig unterstützt. Und natürlich war das wichtig, dann eine Instrumentalschule für dieses neue Instrument zu haben. Weil ursprünglich konnte nur Adolf Sax als erstes dieses Instrument spielen. Und dann wurde das auch im Bürgertum verkauft. Sehr gerne von Frauen gespielt auch. Was dann spannend ist, weil es dann ja später im Jazz erstmal von Männern überwiegend gespielt wurde. Wobei der Jazz in seiner Frühphase sowieso sehr männlich dominiert ist.
Wir haben auch ganz entscheidende Frau, wo wir viele Stücke bedanken müssen. Ist Eliza Hall. Die Geschichte ist wahnsinnig, weil sie war eigentlich Amerikanerin und mit sehr gutem Geschmack, wie sie gedacht hat, französisch gebildet. Und dann, ihr Mann war Arzt und hat ihr empfohlen, Saxophon zu spielen, weil sie hatte Probleme, Lungenprobleme, also in anderer Quelle steht es Ohren mit Gehör. Und auf jeden Fall dann wurde sie irgendwann reiche Witwe und ging mit ganz viel Geld nach Paris und hat Aufträge vergeben an Claude Debussy, Florent Schmidt, Dandy und so weiter. Von dieser Phase Impressionisten, alle Komponisten.
Ach.
Und wir haben die Stücke. Sie war reich, Komponisten brauchen Geld. Sie haben die Aufträge angenommen. Dann natürlich bei einigen hat es gedauert, bis sie dann irgendwie das Stück geliefert haben. Aber auf jeden Fall so eine Frau hat es geschafft, dass wir einige Werke haben.
Erstaunlich, erstaunlich. Was ist so, dass, was würdet ihr sagen, jetzt im Bereich, also so das der Breakthrough des Saxophons, Berlioz, Ravel, Bolero, wenn man das festmachen sollte?
Also damals wurde schon eben im Oper das ziemlich oft benutzt, von Bizet, von Massenet, auch von Puccini, das als Bühnenmusik. Also Saxophon war da, ziemlich selbstverständlich angenommen, muss man sagen. Nicht so, tatsächlich nicht so wie heute, oh mein Gott, Saxophon, sondern viel selbstverständlicher. Durchbruch so in dem Sinne gab es vielleicht dann nicht wirklich oder beziehungsweise erst im 20. Jahrhundert, denke ich, mit Solokonzerten.
Ja.
Weil
ja.
Da ist es erst die Zeit, wo die Solowerke entstehen, auch ja. mit Orchester solistisch. Aber dann gab es diese dunkle Zeit,
ja.
des Mittelalters vielleicht, kann man das so beschreiben,
ja, im ja, Saxophon. Das ist,
genau, ja. aber dann parallel wurde es Jazz eben,
ja.
hat sich entwickelt und Saxophon hat da migriert ja. und dadurch auch so überlebt und so bekannt geworden.
Ja. Ich denke, ein großes Problem ist in Deutschland dann gerade auch, dass die deutschen Spätromantiker das Saxophon nicht so aufgenommen haben, wie das in Frankreich der Fall war. Also Richard Wagner zum Beispiel hat das Saxophon abgelehnt. Und,
er wollte genau eins haben, aber dann hat er auf Sax halt bestand, dass nur alle ganze Satz mit Saxophon mhm. besteht und dann haben sie sich menschlich gar nicht verstanden und dann
ja.
Wagner war wirklich stark dagegen. Aber am Anfang wollte er eins, das ist unglaublich. Und ich denke, wenn es damals schon Internet gäbe und man könnte ganz schnell eben das posten und so eine neue Erfindung, ich weiß nicht, wo bei Twitter oder was weiß ich, dann vielleicht wären deutsche Romantiker auch dabei, mit dem Saxophon zu benutzen, weil eben Schumann hatte die Phase, wo er vieles ausprobiert hat. Ja. Und ich glaube, wenn sie das wussten, was sowas gibt, es dauert ja einige Zeit, bis drei Stunden, bis man das spielen ja. kann. Und leider haben sie sich zeitlich verpasst.
Bis man die Leute dann auch hat, die das spielen
Klar,
können. Ne? Also genau. teilweise, ich weiß gerade nicht mehr, ob es eine Komposition von Brahms war oder so, wo er dann Schwierigkeiten hatte, bei der Aufführung in Berlin 4 Saxophone zu kriegen. Und dann hat er es von anderen Instrumenten spielen lassen und in Paris eigentlich mit Saxophonen. Ich weiß gerade aber nicht, ob es von Brahms war.
Nee.
Das, vielleicht jemand anders, ich korrigiere das mal.
Ich finde es aber nebenbei bemerkt ganz lustig, dass selbst der MGG-Artikel, wo wir jetzt gerade über den Stellenwert des Saxophons sprechen, selbst der MGG-Artikel, ich habe mir das hier fett angestrichen,
ja.
schreibt, wenn ich mal zitieren darf, das, so endet der Artikel mehr oder weniger, einen erneuten Aufschwung erlebte die Verwendung des Saxophons als Orchesterinstrument nach dem Zweiten Weltkrieg, da das Instrument zum einen als Bestandteil swingorientierter Tanzmusik einen weiteren Popularisierungsschub erfuhr, zu anderem kulturkonservative Anwürfe gegen das Saxophon verstummten und, jetzt finde ich es ganz spannend, und Zweifel an der Seriosität des Instruments nicht mehr aufrecht zu erhalten waren. Also so endet es dann einfach so. Also ja, nee, die Zweifel an Seriosität
ist jetzt doch seriös.
Ist jetzt doch seriös. Also das finde ich halt irgendwie ganz lustig so, weil also und was halt irgendwie, also diese Zweifel an der Seriosität, das habe ich nicht so ganz, also das habe ich nie so ganz begriffen, warum. Also ich bin natürlich auch, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so berühmt, bin nicht so bekannt. Also ich kenne jetzt Saxophon nicht so in dem Bereich, also es ist nicht so bekannt, berühmt.
Du zweifelst nicht.
Also ich zweifle nicht. So, ja. Ich habe Saxophon jetzt auch sehr viel durch dich kennengelernt, Asia, dann, also zumindest in dem Bereich. Also ja. jetzt, was wir zusammen gemacht haben, war ja, du hattest damals Glasunov gespielt. Und Schulhof Hotsonat.
Ja, genau, und arrangiert, ja.
Genau, Orchester. Genau, und für Orchester. Und Glasunov ist ja so, das war glaube ich 1930, ist es 34, 30 irgendwie mhm. so entstanden und das ist so mit so das erste Orchesterwerk oder Solokonzert mehr oder weniger, ne?
Ja, mit Ibea, so.
Ja, mit Ibea zusammen.
Die von Borg auch aus Deutschland.
Genau.
Genau, tatsächlich. Ja, ja.
Ich finde das nebenbei sehr schön, das Glasunov. Glasunov ist sehr, sehr, sehr schön. Hast du auch, habe ich gesehen, auf deinem neuesten Album hast du auch eine Einspielung drauf, ne? Von
Glasunov.
Von Glasunov.
Ja, tatsächlich. Ja,
ja, ja, genau. Von dem Karneval-Album, das ist jetzt gerade erschienen, ne?
Ja, im Februar.
Genau. Das ist im Februar genau. erschienen.
Zum Karneval.
Zum Karneval. Ja. Ah,
wir sind hier in Berlin, da kennt man Karneval.
Asia hat aber eine gute PR-Agentur, das kann ich nicht verwirken. Das
nächste Album heißt Christmas und du darfst raten, wann es rauskommt.
Nächste kommen die 20er, 30er Jahren im Februar.
Weißt du schon?
Ja.
Oh, gespoilert. Das ist
also eine gute PR-Agentur, habe ich ja schon gesagt.
Toll.
Die schreiben auch immer pünktlich Rechnung. Weiß nicht, ob sie es jetzt noch so machen.
Ja, ich sag mal zur Seriosität, überhaupt ein Instrument als seriös oder unseriös abzustempeln, ist wahrscheinlich Quatsch. Es kommt ja darauf an, was man damit macht.
Es ist
macht.
Total Banane.
Also, es war bestimmt eine nationalistische Zeit damals, als sie das, glaube ich, zuerst eingestuft haben.
Ja.
Und seriös, verbannt, darf nicht. Und dann haben sie doch verstanden, ah ja, man kann da Gewinn machen, man kann eben das verkaufen und tatsächlich wirtschaftlich auch. Und dann haben sie gesagt, ah, ist doch okay, doch, nehmen wir. Aber so, nur einseitig.
Wobei ich hier in meinem Programm, also das habe ich selbst geschrieben, deshalb muss es stimmen.
Ja.
Wobei ich natürlich total kann, also ich setze ja in meinen eigenen Programmheften Projekten keine Fußnoten, was die Arbeit sehr erleichtert. Ist ja ein
Programmheft und keine wissenschaftliche Veröffentlichung.
Richtig, ja, macht sehr viel Spaß. Gibt Geld und ist nicht so anstrengend, Zitate zu setzen.
Auch anders als Wissenschaft, was das Geld angeht.
Genau, auch das ist anders. Glasunow trotzdem, ich zitiere ihn hier, dass er trotzdem in dem Kontext, obwohl das Konzert sehr, sehr klassisch ist, trotzdem den Jazz erwähnt, ne? Obwohl es überhaupt nicht jazzig ist, sagt er aber trotzdem, er hat es kennengelernt, das Instrument. Weil er mal so auch, weil das halt auch bekannt war in Kapellen, weil er es mal gehört hat, da, also weiß ich nicht, korrigiere mich.
Soweit ich weiß, hat er das Saxophon kennengelernt, er war in Paris schon damals, hat gelebt, im Le Gare Républicain, also das ist so ein Militärorchester des Paris, genau. ganz mit tollem Niveau, und das hat Marcel Mühl, hatte das Saxophonquartett, sein Sax, Marcel Mühl Quartett, und das erste Werk von Adolf Sax war für das Quartett, das war Saxophonquartett.
Ja, genau.
Und das hat nichts mit Jazz zu tun.
Okay.
Das ist eben diese Musik. Und Marcel Mühl, das war unser erster so Saxophon-Sonne-Mensch, der nach dem Adolf Sax die Klasse in Paris eröffnet hat. Und das viele, viele, viele Spieler dann eben unterrichtet hat und Tradition wieder geleitet hat. Und Saxophon-Konzert stammt dann später. Das war sein letztes Werk, das hat Alexander Glasunow. Und dann kam Mitrascha, der hat Saxophon-Quartett gehört.
Dem hat
und dann
das auch
wollte
gewidmet.
Ihm auch Auftrag geben mit Konzert.
Ah ja.
Und da schreibt er ganz komisch mit Briefe, ja, es ist nicht eine Frage, es ist eine zwingt mich und wie er das verlangt und so, da haben sie, glaube ich, sich nicht ganz gut verstanden anscheinend.
Aber es ist ein sehr schönes Konzert, wie gesagt. Machen wir auch auf die Playlist, auf jeden
machen
Fall.
Machen wir auf die Playlist, ja.
Auf jeden Fall. Wollen wir ein bisschen weitergehen?
Ich würde gerne noch ein bisschen über Jazz und Pop sprechen, auf jeden Fall. Und ein bisschen über Repertoire, Interpreten,
Komponistinnen. Genau, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Also Asia muss auch, wir haben nicht... Das ist so wie bei Wetten, dass, so, weißt du, dann irgendwann der Stargast, der muss dann mit dem Flieger irgendwann gehen, weißt du, es war doch immer früher so, dann wenn Liza Minnelli bei Gottschalk war, dann hieß es dann immer so, oh ja, ich muss mein Flieger
warten. Die Leute waren dann auch nur eine halbe Stunde
da. Und dann müssen wir sagen, Asia muss jetzt leider los und so können wir das so ein bisschen introducen, so, das ist so.
Aber Asia bleibt die ganze Sendung, das können wir versprechen.
Ach so, okay.
Dann müssen wir es nur beeilen.
Okay,
also weiter.
Kurz zum Repertoire, also. Ganz allgemein, was ich sehr interessant finde, was ich festgestellt habe, dass durch die Militärmusik haben wir in sehr vielen lateinamerikanischen Ensemblen und Musikgenre alles, was so in diesen offiziell, also wie gesagt, ich habe den Begriff World Music selbst in meinen Publikationen dekonstruiert. Ich benutze ihn jetzt trotzdem im Bereich World Music, also alles, was im Mento, im Ska, in verschiedenen Merengue-Gruppen, natürlich auch im Kongo-Beat, Afro-Beat, Fela Kuti, selbst Saxophonist gewesen, dass ich da, also vor allen Dingen im Ska, hat sich, im Jamaika-Ska, hat sich sehr stark das Saxophon etabliert im Bläsersatz. So, und ist auch eigentlich, wenn ich jetzt in meinen Musikschrank schaue, abgesehen von der klassischen Big Band Besetzung, das Saxophon gerade im Bereich Ska bei mir sehr präsent. Dann, darüber reden wir dann über den Jazz, so, darüber reden wir jetzt sofort. Und auch, nur um das kurz anzuteasern, um darüber später zu reden, in der Popmusik, um es so zu nennen, im Rock'n'Roll. Und da auch dann wieder, das ist dann wieder diese der klassische, auch im Bläsersatz, aber da auch wieder dieser klassische Effekt, also da vielleicht da auch wieder das Vorurteil des etwas schmutzigen Instrument, weil man beim Rock'n'Roll, das ist, hatte schon, war schon die Idee als Klangfarbe so ein bisschen,
Wild.
Und das Wilde, frei. Ja, genau, ja, danke.
Ja, du kannst auf einem Saxophon schreien. Das kannst du auf einer Oboe vielleicht nicht so gut.
Genau, und dann, ja gut, und in der Popmusik, da auch definitiv in den 80ern, New Wave und so, George Michael fällt mir da sofort
Pop
ein.
Pop vor allem.
Muss mal husten. Und da aber meines Erachtens eher als Koloratur, ne? Also, weiß ich nicht, John Lennon, Whatever Get You Through the Night, beginnt mit diesem Saxophon-Schrei und dann hört es dann aber auch wieder auf. Oder zum Beispiel, was ich, ganz berühmte Melodie hier von Gary Rafferty, Baker Street. Das ist Wham. Moment mal. Und das fängt dann so an und dann dann endet die Harmonik und dann passiert was ganz anderes und dann singt er da sein Liedchen und dann kommt halt einfach irgendwann wieder reingeschnitten dieses berühmte da-ba-da-da-da-da-da-da. Also es passt eigentlich gar nicht so richtig in den Song. Also da wird's, ich finde, dass es in der Popmusik eher als Kolorit benutzt wird.
Ja, und als man hätte es auch mit einem Synthesizer diese Melodie so 80er Jahre mäßig spielen können.
Genau.
Und hat sich dann fürs Saxophon entschieden. Es klingt sehr schön, aber es ist dadurch natürlich in dem Bereich dieser Musik sehr klischeebehaftet. Anders ja, als das bei früheren Saxophon-Arrangements ist. Man denke irgendwie an Lady Madonna von den Beatles oder so, wo sich das Saxophon-Arrangement stärker an so einem klassischen Big-Band-Sound orientiert und das so ein bisschen mit so
Boogie-Woogie mischt. Ich bin immer noch auf der Suche des Saxophons in Lady Madonna. Ja, aber wo kommt da das Saxophon denn?
Die ganze Zeit.
Ah ja, na, wir werden es ja dann hören, wenn wir es so. Und aber es ist ganz lustig, genau, das können wir dann gleich zum Jazz übergehen, weil ich glaube, das ist der größere Bereich Rock'n'Roll, 80er Jahre. Was ist denn jetzt, wie aus der Pistole geschossen, das Saxophon-Solo der Popmusik-Geschichte?
George Michael.
Ja! Careless Whisper. Ja.
Das ist meine Horror.
Ja. Das ist es.
Das ist das Klischee schlechthin.
Das Klischee schlechthin ist Wham 1984. Sofort im Kopf.
Darf man sagen in einem Podcast, was? Das Porno-Saxophon
schlechthin. Ja, das schlechthin, ja, genau. Also lustig, wie gesagt, Asia schreit und genau.
Ich werde rot.
Ja, ja, Asia wird rot. So.
Also es ist wie der Flohwalzer auf dem Klavier.
Ja, das ist wie bei, es gibt auch diese berühmte Szene bei Wayne's World, diesem Film.
Wo er Stairway to Heaven spielen möchte.
Wayne diese Gitarre in die Hand nimmt und oben steht im Gitarren, im Geschäft steht No Stairway to Heaven. Also es ist verboten sozusagen, Stairway to Heaven zu spielen. Wahrscheinlich ist es in jedem Saxophonladen, steht
drüber. Kein George Michael.
No George Michael, please. So. Gut. Ja, und dann halt der Jazz. So, da bist du, da ist halt die,
hau mal da, rein. Da weiß ich nicht, wie firm ich bin. Ich hab's ja schon.
Wir haben den Pop
jetzt schnell abgeschlossen.
Ja, weil er weiß da nicht so viel. Interessanterweise, was ich noch gefunden habe, ist Crossover Doggy Dog All Borrow Kings.
Das ist ja geil.
Mit Saxophon. Die ganze Zeit. Und natürlich dann John Zorn. So, wobei ja. John Zorn ja auch irgendwie so im Bereich neue Musik, Neues, Jazz. Also irgendwas John Zorn ist so eine Twitter-Gestalt.
Den Nachnamen übersetzt man auf Deutsch nicht umsonst als Zorn, ne?
Genau, aber so Naked City 89 ist mit seinem. Also John Zorn ist auch Altsaxophonist. Also er ist Saxophonist, glaube ich, hauptberuflich.
Ja.
Also.
Ja, er ist Saxophonist. Ja.
Der hat auch neulich die Elbphilharmonie-Leute geärgert. Gibt's doch diese berühmte Geschichte, dass halt irgendwie so John Zorn hat ein Konzert gegeben und naja, die Elfi ist ja jetzt so ein bisschen verschrien, also gab's jetzt so ein bisschen Ärger,
aufgrund weiß nicht, ob du
das mitbekommen hast. Nicht aufgrund der Akustik, sondern dass die halt da einfach Touristengruppen auch reinschleusen und Ticketkontingente verkaufen und einfach diesen Konzertsaal erleben wollen.
Ja.
Also die Leute kommen da rein und sagen, oh ja, ja, ich will die Elfi sehen, ich habe hier gebucht, Sachsen-Anhalt-Tours mit Bus.
Ist inzwischen ein bisschen besser geworden, aber ich weiß nicht.
So, also gab's vor einem halben Jahr.
Aber dann außerhalb der Proben und Konzertzeiten.
Nee, die haben dann Konzert. Heißt es, genau. Du kriegst
fürs Foto machen, also erste Hälfte und dann raus, das war's.
Echt?
Ja, schon, das Publikum war wirklich einmalig.
Nee, es gab wirklich da Ärger, weil die Leute haben dann halt gesagt, Hamburg-Besuch plus Konzertticket und haben die Leute dann halt aber einfach dann also zu John Zorn geschickt oder so. Geil. Also jetzt nicht irgendwie, die hatten dann erwartet, da spielt dann irgendeiner Mozart oder so.
Gegenüber Musical, ja.
Ja, oder so. Und dann haben sie halt so John Zorn hat dann irgendwie 3 Stunden lang irgendein halt sein experimentellen Kram gemacht. So. Und also was super Konzert war, aber da war die Hälfte waren halt irgendwie so Opas aus, also verzeiht mir alle Opas aus Sachsen-Anhalt, aber so halt Elfi-Touristen. Und das haben sie jetzt versucht wieder einzudämmen. Also da gab es in der Tat ein bisschen Ärger, dass sie gesagt haben, wäre schön, wenn man. Du hast auch schon eine Elfi gespielt, oder?
Ja, genau. Ja. Es war schon, wie gesagt, man merkt sowas.
Ja. Also es ist schön, dass es so ein großes Interesse erweckt, auch über das ursprüngliche Publikum hinaus. Aber ich verstehe, dass es problematisch ist, dann, wenn dieses Publikum sich im Konzert anders verhält, als man sich das vielleicht wünschen würde.
Ja, aber also wie gesagt, das ist.
Elfi.
John Zorn.
John Zorn.
Naked City, müsst ihr euch unbedingt anhören. Ja.
Lass uns zum Jazz kommen.
Ja, da habe ich.
Ich habe bereits angesprochen, im frühen Jazz spielte das Saxophon eigentlich keine große Rolle. Und wurde tatsächlich dann erst während der Swing-Phase so dieses Instrument, wie wir es heute kennen. Einer der frühen Saxophonisten, der dieses Instrument dann mitgeprägt hat, ist Sidney Batchett, der eigentlich, und das ist ganz interessant, ursprünglich gelernter Trompeter ist und dann auf das Saxophon umgestiegen ist. Und er spielte dann auch, um quasi nah an diesem Trompetensound zu sein, ein Sopransaxophon. Und dann einer derjenigen, der quasi die Art des Solo-Improvisierens nach vorne brachte, war dann später Coleman Hawkins. Und ich habe hier jetzt eigentlich nur so ein paar Namen stehen, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt Ewigkeiten noch über die Entwicklung des Instruments und dessen, was man auf dem Instrument machen kann, sprechen wollen. Vielleicht nenne ich einfach so ein paar Namen, die auch wenn ich da Gefahr laufe, jetzt zur Kanonbildung beizutragen, die vielleicht bedeutend sind für den Jazz. Also später als Coleman Hawkins dann Leute wie Lester Young, die dann bewusst versucht haben, so eine Cool-Jazz-Attitude mit reinzubringen, bevor es dann überhaupt so etwas wie Cool-Jazz gab. Und in den 40er Jahren dann herausragend Charlie Parker am Altsaxophon vor allem, der dann die Seriosität des Jazz mehr oder weniger erfunden hat und die zu diesem unterhaltenen Charakter des Swing hinzugefügt hat. Ne? Also in den 30er Jahren war Swing die Popmusik schlechthin. Mhm. Das, was verkauft wurde, damit Leute tanzen können, was im Hintergrund lief, auf Hochzeiten und so weiter, zumindest in den USA. Da haben sich dann ja viele Jazz-InterpretInnen auch gegen gewehrt, dass sie den Unterhaltungsclown machen müssen. Und in den 40ern mit dem Bebop gab es da dann einen starken Bruch mit dieser Swing-Tradition hin zu einer sehr durchrationalisierten, sehr intellektuellen Musik. Und das ist ja das Image, glaube ich, was Jazz bis heute auch trägt. Es ist eine sehr intellektuelle, eine komplexe Musik, für die die Improvisation sehr wichtig ist. Und da hat Charlie Parker einen großen Beitrag zu geleistet. Später dann Leute wie John Coltrane, also für mich einer der größten Jazz-Interpreten überhaupt, unglaubliche Alben gemacht, leider auch zu früh gestorben. Oder dann auch Leute wie Stan Getz, die dann irgendwie so zwischen Jazz und später dann so Latin-Pop-Geschichten auch balanciert sind. Über das Saxophon im Jazz müsste man eigentlich eigene Bücher schreiben. Eine eigene Sendung machen. Ich habe mich mit dem Kollegen Mario Dunkel kurzgeschaltet, der Jazzforscher ist. Und er sagt auch, Veröffentlichungen zu dem Saxophon im Jazz explizit würden ihm jetzt nicht direkt einfallen.
Und Mario, wenn Mario das sagt,
dann liebe Grüße, Mario. Stimmt das schon mehr oder weniger. Deswegen, da winkt vielleicht noch die ein oder andere Doktorarbeit. Hey, schreib doch mal was über Saxophone im Jazz, wenn es da so wenig gibt.
In der Tat, bei mir im Plattenschrank nur John Coltrane.
Welches denn?
Na, Favorite Things, wo er das Sopransaxophon.
Also die früheren Sachen.
1960, ja. 61 und dann Love Supreme halt.
Ja, liegt hier direkt vor mir. Love Supreme.
Genau. Was hast du hier?
Unglaubliches noch? Album. Cannonball Adderley, ein super schönes Live-Album. Live at the Club, wo er
Kind of Blue
hier mit John Zawinul unter anderem spielt.
Miles Davis Quintett, John Scofield.
John Scofield hat einen tollen Saxophonist mit bei und Charlie Parker, so eine. Ja. Ich habe hier CDs liegen für die.
Genau, das CDs gibt es auch noch. Diese Love Supreme-Geschichte ist auch die, aber das ist ja mehr so, also rezeptionstechnisch. Erstmal war es hochintellektuell, es galt als en vogue, sowas zu hören.
Free Jazz-Elemente mit drin.
Und auch beginnt ja dann auch mit diesem Gong. Also, es hat auch vor allen Dingen kompositorisch einen großen Wert gehabt.
Ja. Gesprochene Passagen, dieses Love Supreme.
Genau, also gesprochene Passagen und auch. Also. Ganz lustig.
Fast spirituell,
aber es wurde, jetzt kommen wir wieder zu diesem klassischen Bereich oder wie man das nennen mag, es wurde ja von John Coltrane wahnsinnig viel Wert auf Seriosität gelegt in dem Kontext. Also da geht es ihm viel um, er hat sich eher als Komponist, es ist ja eine Suite, ne? Also, und er hat es auch so bezeichnet, ne, glaube ich. Also es geht genau darum, dass er da ein Stück schreiben wollte. Das ist so, und es ist im Endeffekt ja auch Wir haben gesprochen, also ganz anders, wir haben gesprochen über, über Schulhof, über Hotsonat zum Beispiel. Also da liegen 35 Jahre dazwischen. Mhm. So, und das ist total wenig. So, also ich meine, es ist ungefähr so weit weg wie George Michael, Careless Whisper. Also ziemlich genau, so weit wie George Michael, Careless Whisper zu uns jetzt, wie wir hier sitzen.
Kurze Zeitspanne, das stimmt, ja.
Also da ist eine ganze Menge passiert. Ich wollte, also wie gesagt, schwer abzuhandeln, schwer darüber jetzt. Möchtest du noch was zum Jazz und Saxophon sagen oder ist das gar nicht dein Thema, Asia?
Ist nicht mein Thema direkt, ja? Aber das finde ich unglaublich. Zum Beispiel wie neue Musik,
ja?
Und Jazz heutzutage, wo wir uns treffen.
Ja.
Und wenn man so Jazz von heutzutage, es gibt natürlich Jazz, ist alles, man kann nicht so kategorisieren.
Richtig viel. Ja.
Wenn etwas man hört von total jetzt neuerem von Jazz, mhm, und komponierte neue Musik, und da fragt man sich, was ist modern, und beziehungsweise es trifft sich sowas, mhm, dass man da kaum unterscheiden kann, und das finde ich toll, dass die beiden Welten sich da absolut treffen. Das ist einfach aktuelle Musik, das, ja, ist Musik von heute, und man kann nicht trennen, das ist Klassik, das ist Jazz,
ja,
man kann sowieso nicht sagen, glaube ich, über neue Musik, das ist klassische Musik, das ist, das, da tut man sich sehr schwer mit Begriffen sowieso, ja, aber vom Gefühl her, dass wir eben da uns treffen und die Trennung ist doch nicht so groß ist, wie man,
ja,
das gewohnt ist, und wo man, wenn man das wirklich ein bisschen tiefer forscht, dass man so vieles wiederfindet und widerspiegelt, und man es spricht uns an, aber nur wenn man ohne Klischees und ohne diese Vorurteile,
ja,
handelt. Ich habe auch bei Jazzer viel entdeckt, dass sie auch viele Vorurteile von Klassiker,
ja,
haben,
absolut,
und das ist so lustig.
Teilweise noch mehr.
Aber ja, das ist,
wobei gleichzeitig ja viele, die dann Jazz gespielt haben, auch einen klassischen Background haben.
Genau.
Gerade auf dem Klavier, genau, finden wir, also Bach ist von vielen JazzmusikerInnen irgendwie so ein Favorite, weil die Bach-Melodielinien sich so schön übertragen lassen auch auf solistische Melodielinien, diese schnellen 16-Bewegungen, die ja quasi auch an Akkorden sich entlang hangeln. Hm. Das lässt sich fast so auf Jazz-Improvisation übertragen. Oder meine Klavierlehrerin hat zu mir, wenn ich Bach gespielt habe, früher mal gesagt, Bach war der Erste, der geswingt hat. Mit seinen,
da würde dir wahrscheinlich
seinen
Bach, jetzt,
mit seinem Bass, ja, mit seinen Bassbewegungen.
Die dann, Glenn Gould würde dir wahrscheinlich recht geben jetzt, ja, in dem Kontext. Aber Bach ist ganz gut, weil um da mal nochmal einen Direktbezug zu unserem Gast Asia herzustellen, du hast ja dieses Bachianer-Album, mhm, aufgenommen. Und da spielst du ja Bach. Und das hast du, ich habe gesehen, du hast einige Sachen auch selbst arrangiert da, oder war das dann später?
Ja, nee, ja, aber in dem Fall arrangieren heißt nur, eine Stimme zu nehmen,
ja,
und für mich so ein bisschen was, okay, zu ändern. Ein Ton höher, klar, einige, ja, Sachen, die nicht gut liegen, aber es ist nicht ein riesiges Arrangement, dass ich ganz, ja, Orchester verändere.
Arrangement ist Arrangement. Also,
muss man sich auch hinsetzen,
muss
man,
und ja, ist auch
ein bisschen dran, ja, arbeiten. Das
ist,
stimmt.
Aber es ist ganz interessant, weil, also ich habe mir das angehört, dieses Bachianer-Album, das ist ja so, das finde ich sehr interessant, dass du da Bach spielst, und ich finde, also wie kommt man darauf? Also ich meine, als Saxophonistin, ja, Bach spielen zu wollen.
Da spricht vielleicht auch meine, ja, Klavierspielerin-Hintergrund. Ich war von 6 bis 10, war ich eine Pianistin.
Ah.
Ja, ganz wichtig. Nein, also auf jeden Fall, mein Geschmack ist, glaube ich, tatsächlich da gebildet, dass, ja, ich mit klassischer Musik aufgewachsen bin, und das mag ich. Und Bach ist Bach. Ja, das ist wirklich ein Teil von mir, aber auch ein riesiger Teil von Musik, und egal an welchem Instrument, finde ich. Und, mhm, vor allem am Saxophon, das liegt wirklich gut. Er hatte nicht das Glück gehabt, Saxophon kennenzulernen, und Adolf Sax auch nicht. Aber, stimmt, wie gesagt, es passt wunderbar, und man vergisst wirklich, was für ein Instrument man spielt.
Ja,
ja, es klingt, also du spielst so Sopran, glaube ich, Sopran-Saxophon, mhm, auf diesem ja, Album. Ja, das,
Du gehst ja konzeptuell an diese Alben auch immer ran, ne? Also das, ja, Bachianer ist es jetzt Bach und dann ein paar Stücke von Villa-Lobos. Wobei, mhm, das dann von seiner Seite aus wiederum Reminiszenzen,
genau,
an Bach sind.
Genau.
Und dein erstes Album, da orientierst du dich, da gibst du so ein bisschen eine Einführung in das Saxophon-Repertoire vom 19. Jahrhundert eigentlich bis zur jetzigen Zeit.
Genau, da waren einfach Originalwerke da,
ja,
um zu zeigen, was für eine aktuelle Spanne wir haben. Die Hauptwerke, 2 mit Klavier, 2 mit Orchester.
Ja. Hast du da Favoriten, die von aktuellen Komponisten des 20. Jahrhunderts oder so? Du hast gestern auf dem Konzert als Zugabe dann auch nochmal von Albright,
ja,
ein Stück gespielt, das ich sehr schön fand. Ich fand auch die Albright-Sachen auf deinem ersten Album unglaublich gut. Also finde ich super Komposition.
Ja, eben die Sonate von Willem Obrecht ist wirklich ganz, ganz was Besonderes in unserem Repertoire. Aber da schon wieder können wir zeigen Frieden mit Jazz, weil alle die Werke haben solche starke Einflüsse von Jazz. Auch wenn man an Denisov-Sonate denkt, die haben wirklich, es ist da ganz tief drin. Man kann es kaum trennen, auch bei Ibert ein bisschen. Und ich kann nicht sagen, dass es nur Saxophon-Repertoire ist, weil ganz 20. Jahrhundert, das wurde so gegenseitig beeinflusst, wie Debussy für Jazz, wie Jazzharmonik auf klassische Musik. Und deswegen, da sind wir uns wirklich einfach Bereicherung.
Es ist ja dieses berühmte Gershwin, ein Amerikaner in Paris, wo er auch mit großem Saxophon so drin ist, viel Saxophon, wo ich mich auch mal frage, also was ist Gershwin so, was, also ich meine, der wollte ja immer nicht jazzig sein, so, oder wollte sich immer sehr seriös verkaufen, aber das ist einfach, wo du sagst, so 20er Jahre, 30er Jahre, 40er Jahre, da geht es ja sozusagen in Anführungszeichen erst auseinander. Also ich, natürlich kannst du dann sagen, also ich meine, Love Supreme 65 versus Stockhausen, da geht es dann sehr weit auseinander. Aber so in den 20er und 30er Jahren hatte man schon einen gewissen Sound.
Ja.
So,
naja, wenn man Webern denkt.
Ja, na klar, natürlich, ja. Ausnahmen gibt es immer. Nein, aber also zumindest in diesem Bereich. In Anbetracht der fortschreitenden Zeit wollte ich kurz überlegen, ob wir ganz kurz unsere Kategorien abfahren, dass ich kurz Wikipedia mache und dann kommen wir zu My Personal.
Ja,
weil bei Wikipedia passt ganz gut jetzt.
Was sagt Wikipedia dazu?
Gut, also ganz kurz. Eigentlich haben wir alles gesagt zum Wikipedia. Also alles, was im Wikipedia-Artikel steht, haben wir gesagt. Auch eine Systematik.
Schön.
Kurz vorweg gesagt, auch wieder ein Artikel, wo ich sage, gar nicht so schlecht für den Anfang für Wikipedia. Ein etwas längerer Absatz über diese besagte Geschichte vom Deutschen Reich und von der entarteten Musik, wie es zu diesem Begriff Negermusik kam und so, und auch mit Zitaten und Zitate vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Also da geht's schon ein bisschen detaillierter, auch ganz gut. Nämlich, da gibt's diese lustige Geschichte, also so lustig ist die gar nicht, dass dadurch, dass das so verfemt war, auch die deutschen Instrumentenbauer Probleme hatten und dass sie dann hintenrum quasi versucht haben, während des Dritten Reiches das Saxophon wieder sozusagen zu
arisieren,
zu rehabilitieren und zu sagen, das stimmt alles gar nicht mit der sogenannten Negermusik. Ja. Und dann hat man nämlich für die Militärkapelle des Reichsluftfahrtministerium hat man dann einen Saxophonsatz angeschafft. Also die haben so lange gepocht darauf, dass sie endlich ihre Instrumente verkaufen und haben dann wieder in die Militärmusik eingeführt. Das wird in dem Wikipedia-Artikel, im MGG steht es übrigens nicht.
Im MGG-Artikel, wobei ich habe auch mal den von der MGG1 mit der MGG2 verglichen. Und MGG1, ne, in den 50ern erschienen, drückt sich sowieso ein bisschen um die Zeit des Dritten Reiches herum. Ja,
nicht so. Genau, dann also Aufbau, Bauform, weitere Bauform, das ist alles ganz interessant, das ist auch recht ausführlich. Und was ich ganz interessant finde, weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, im Bereich Saxophonmusik, klar, Blasorchester, klassische Musik, auch das besagte Glasunow-Konzert wird hier genannt. Und die hier haben einen relativ großen, also Wikipedia hat einen relativ großen Absatz über neue Musik, über neue Saxophonmusik. Schön. Und hat da ganz viele Namen verlinkt. So, wahrscheinlich ist es Marketing. Aber fand ich ganz interessant. Also, nur mal gucken, ob ihr die hier alle kennt. Eckart Beinke. Okay. Paul Bonneau. Ja, okay. Pierre-Max Dubois. Ja. Anders Ihlason. Jean Francais. Dann halt Glazunov. Ja. Ibert hatten wir genannt. Hindemith. Nikolaus Huber. Christian Lauber. Fabien Levy. Jean-Marie Landier.
Landix.
Rio Noda, das scheint der Partner. Kennst du auch?
Ja.
Guido Rennert, Berthold Hummel, Fuminoro Tanada, Pierre-Max Dubois, Jean Rivière.
Das ist super Standard, alles super Standard.
Ah ja, Siegfried Karg Elert oder Patrice Sciortino.
Ja, einiges.
Einiges ist Standard, ja?
Ja, viel, ja, alles so, eigentlich.
Aber also mit Christian Lauber eröffnest du dein aktuelles Album.
Genau. Aber der ist sehr berühmt für Saxophon-Repertoire, weil er schreibt ganz tolle Etüden, wo er neue Techniken benutzt. Und da finde ich, dass er einfach Saxophon-Welt ein bisschen verbreitet.
Okay. Und also das fand ich aber ganz interessant, weil dann der Jazzartikel zum Beispiel und auch Popularmusik, wo sie halt auch dann, da reden sie nebenbei bemerkt auch vom Soul, vom Blues, vom Ska reden sie dort auch vom New Wave. Und dann natürlich darf ein Foto von Bill Clinton mit Saxophon nicht fehlen.
Hat Bill Clinton Saxophon gespielt?
Ja, oder? Das kennst du, weißt du nicht.
Nein, das wusste ich nicht.
Du bist zu jung noch für.
und das stimmt, als Watergate.
Jetzt fängt er ganz, jetzt ist er ganz woanders gelandet, der Scene.
Als die Lewinsky-Affäre war, ja. Da habe ich noch nicht so richtig verstanden, was da passiert ist.
Nicht? Ach du Armer. Ich habe es schon sehr gut verstanden damals. Ich finde es lustig, dass man sich damals, ich möchte nicht wissen, was wäre, wenn es heute passiert wäre in der heutigen Medienwelt. Ja,
Donald Trump wird
ein Video davon posten. Irgendwie, meine Güte, was da los wäre. So, aber damals hat man halt gesagt, ja, die Monika und so. Naja, gut. Also das hat man jetzt nicht gesagt, er ist nicht entlassen worden. Also gut, wir reden jetzt nicht über Bill Clinton und Monika Lewinsky. Aber ich finde, es hat also eigentlich so, gestern der berühmte Witz, dass das Oval Office jetzt in Oral Office.
Gut. Schneiden wir raus.
Geschenkt. wir schneiden die Lewinsky-Geschichte raus. Nein, Bill Clinton, auch Saxophonist. Ja, das war im Endeffekt Wikipedia. Nur mal kurz, ich wollte nur den sagen, okay, Assi hat auch einen Wikipedia-Artikel, aber der ist von ihrer grandiosen Presseagentur geschrieben worden. Dementsprechend kann der nur gut sein.
Ja, ich wusste nicht, von wem es stammt.
Nee, ist von steht okay, drunter.
Steht drunter
und ist von PS Music.
Okay.
So,
dementsprechend immerhin ehrlich.
Ja,
sie hätten sich auch irgendein
Synonym
überlegen können.
Genau, mit dem dementsprechend sie den Artikel schreiben. Können wir jetzt natürlich, kannst du da nichts Schlechtes gegen sagen. Oder dein Wikipedia-Artikel.
Ich wollte mal eine Sache ändern. Da stand klassische Saxophonisten und dann war mir das viel zu eng. Ich wollte nicht immer klassische Saxophonisten oder ukrainische Saxophonisten, was ich auch als Bezeichnung immer so finde, nicht sein muss. Und das wollte ich ändern. Ich wollte einfach Saxophonisten sein. Und das hat ewig gedauert. Das war anscheinend sehr schwer mit Wikipedia. Man müsste das irgendwie belegen.
Du hättest das selber schreiben können.
Also ich kenne mich da gar nicht aus und ich habe nur gefragt, kann man das eventuell ändern? Ich will nicht nur klassische Saxophonisten sein.
Ja.
Und das war nicht so einfach. Man müsste das belegen, wieso, warum. Dann habe ich ein Video gefunden, wo ich improvisiere, wo ich nicht irgendwo ganz andere Rahmen spiele. Ich muss das alles belegen und dann wurde es geändert.
Kannst du mal sehen.
So hart sind die dann doch bei Wikipedia.
Kannst du mal sehen, also können wir nicht immer irgendwas schreiben?
Ich habe manchmal Wikipedia-Artikel geschrieben, die ziemlich schlecht waren. Ja.
Aber die muss man nicht haben. Aber das ist offen. Gut, okay, na, wissen wir Bescheid. Aber das ist doch mal eine schöne Kategorie.
Ja, Kategorie fertig. Wir machen die nächste Kategorie.
My personal.
Jetzt wird's persönlich.
Ja, dauert ungefähr 3 Minuten bei mir. Meine persönlichen Bezug zum Saxophon ist eigentlich quasi gleich
null. Gesichtsausdruck.
So. Ja? Also ich finde es ganz lustig, weil jetzt auch in der Sendung, also ich erinnere mich, wie ich damals ich schreibe ja fürs Deutsche Kammerorchester diese Programme.
Ja.
Und jedes Mal zur neuen Spielzeit, das ist jetzt ja 3 Jahre her, kriege ich halt dann Jahresplan und dann heißt das, Daniel, weil ich ja sozusagen da deren Hauptdramaturg bin, such dir mal was aus.
Ja.
So. Und dann habe ich mir das damals durchgelesen und dachte mir, ach guck mal hier, die Asia, die Saxophonistin, das ist ja abgefahren. Und so bin ich da erst überhaupt, so sind wir da erst zueinander gekommen, dass mich das irgendwie interessiert hat, wie man, also da bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen, auch als Musikwissenschaftler mit Glasunow und so. Und im Bereich Popmusik, ja, hier und da, aber man denkt immer, das ist ganz allgegenwärtig und es ist in meinem Leben, es ist sehr rudimentär. Also wie gesagt, ich habe John Zorn im Schrank, ich habe ein bisschen John Coltrane im Schrank, ich habe ein bisschen Fela Kuti im Schrank, wobei das halt auch irgendwie, ob das jetzt Saxophonmusik ist, also natürlich ist Fela Kuti Saxophonist, aber da geht es um andere Dinge bei Fela Kuti. Ich werde ein schönes Saxophonstück raussuchen.
Ja, mach das.
Ja, und sonst halt irgendwie so, es gibt ja dieses berühmte Bolero, bei Bolero, wo es halt dieses Solo hat und ich als Fagottist hab mal das Bolero-Solo mitten im Auftritt komplett versaut. Also es ist eine berühmte Geschichte. Ich und das
Was also, hast
ich
meine, du gemacht?
Na, ich hab, also gut, okay, die Geschichte muss ich noch erzählen. Mir wurde mal mein Fagott geklaut. Und ich bin ja nun auch Laienmusiker gewesen und hätte vielleicht auch Profi werden können, habe mich dann für was anderes entschieden. Und habe dann ein Leihinstrument gehabt, was ist eine sehr tragische Geschichte, dass es geklaut wurde. Und das war im Endeffekt aber nicht so gut. So. Und irgendwie war ich da aber irgendwie, war ich da auch, war da nicht so hinterher und dachte mir, Also ich meine, wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Und das ist sehr, sehr hoch auf dem Fagott. Dieses
da
geht's doch dann. Also das ist, glaube ich, zweithöchste Ton vom ganzen Fagott. Und ich dachte mir so, ich bin ja auch mit den Holzbläsern, bin ich ja nun auch ganz dicke, weil die ja, die spielen ja da mit teilweise, der Schmucker da, der Andreas Schmucker ist ja der ist ja bei den Holzbläsern einer der Geschäftsführer. Und die hätten mir einen S-Bogen und alles geliehen, so für die hohen Töne und so. Und dann habe ich das immer geübt, diese Stelle, und so, naja, so passt schon. Und hab dann auch davor und so, ja, schwer mit Stützen und so, aber läuft so. Oder? Und es ist mir im Konzert dieses, das fing dann an, ne? Und dann geht's da. Und der obere Ton ist mir einfach nicht gekommen. Ne? Also es geht dann wirklich da. Und dann war Generalpause. So, und das Publikum fing schon an zu rumoren, so. Also es war ganz lustig, was natürlich irgendwie ganz, also natürlich ist es halt irgendwie für einen Laienmusiker dann irgendwie doch eine geile Story, weil ich natürlich dann trotzdem aufstehen musste als Solist und mich entschuldigt habe, ja. Also ja, ist bestimmt auch schon mal sowas passiert. Also jetzt vielleicht nicht in dem Maße, aber so Profimusiker haben bestimmt Stories.
Wo wurde das denn aufgeführt? Wie groß war das Publikum?
Kammermusiksaal der Philharmonie. Ah, okay. Also ich meine, ja, ist ein, ja, genau.
Nicht ganz
also,
klein, aber zum Glück nicht der große Saal.
Naja, und vor allen Dingen, also ist ja so, Ärzteorchester Berlin war das ja damals, wir waren halt für ein Laienorchester, also Kevin McCutcheon ist, da war damals der Dirigent, ist er immer noch, der ist Korrepetitor an der Deutschen Oper, also der hat es schon mit viel Seriosität auch geleitet, so, und gerade so bei so einem Laienorchester ist es ja so, dass dann die Angehörigen ja kommen, also es war, der Saal war ja trotzdem voll.
Ja. Also du hast dich einmal richtig schön blamiert.
Ich habe mich richtig schön blamiert. und da war natürlich auch, also wie gesagt, aber das hat jetzt nichts mit Saxophon zu tun. Aber das,
ja, es gab zwei Saxophonisten dabei auf der Bühne.
Genau. Aber wie gesagt, ja, das ist My Personal. Willst du ganz kurz machen? Weil ich glaube, Asias My Personal ist am spannendsten.
Ja, dann mache ich meins ganz kurz. Zu meiner Schulzeit haben relativ viele Leute Saxophon gespielt. Ja. Wir hatten eine Jazzband bei uns auch an der Schule. Und dementsprechend konnte man das dann auch zeigen. Und ein Saxophonist, mit dem ich dann häufiger zusammengespielt habe in unterschiedlichen Konstellationen, der ist jetzt lustigerweise Saxophonist bei Tonsteine Scherben.
Die gibt's noch.
Simon Barchewitz heißt der Saxophonist, spielt jetzt bei denen, hat damals vor allem Jazz gemacht. Und vielleicht mittlerweile habe ich dann nicht mehr so viel mit saxophonspielenden Menschen zu tun in meinem direkten Umfeld, außer, jetzt verrate ich was Privates. Ja? Meine Freundin spielt seit einiger Zeit Saxophon. Sie hat früher Violine gespielt und hat nach dem Studium dann gesagt, sie hat keine Lust mehr auf Violine. Also sie hat nicht Violine studiert, sie hat was anderes studiert. Aber nachdem sie mit dem Studium fertig war, wollte sie wieder ein Instrument richtig spielen und hat sich dann fürs Saxophon entschieden, fürs Tenorsaxophon.
Ja, ich freue mich wirklich.
Ja. Und sie übt auch sehr regelmäßig und fleißig.
Ich höre immer wieder solche Geschichten, dass jemand in der Familie bei jemand oder die Person selbst Saxophon gespielt haben und ich lache mich wirklich kaputt und ich finde es so berührend, dass jeder mal so ein Saxophon im Schrank hat oder so eine Geschichte, ja, die man immer versteckt und nur so heimlich, weil man sich nur traut, erzählt, eigentlich ist da jemand. Also ich finde das wirklich sehr berührend und freue mich jedes Mal.
Aber also bei dir war es ja ganz ähnlich, ne? Also ich meine, dass du hast ja auch, dein Vater hatte sehr, hast du ja schon oft erzählt, dass dein Vater ja dieses Saxophon eigentlich angeschafft hat, um selbst zu spielen.
Ja, tatsächlich.
So. Und dann hast du dir das genommen.
Ja.
Läuft das so nicht häufig? Also als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da war das eine Gitarre, die meine Mutter ursprünglich mal meinem Vater geschenkt hatte und die Gitarre gehörte vorher meinem Onkel.
Aber mein Fagott hat keiner gespielt, das habe ich mir einfach ausgedacht als Kind.
Als mein Kind Vater war wolltest du Fagott spielen.
Ja, ich wollte schon immer Fagott spielen, weil mein Leben lang schon immer Fagott spielen.
Weil es so eine große, lange Röhre ist und das Instrument
ich
dann,
kann es nicht.
Wann hast du angefangen? Wie groß, nicht wie alt warst du da, wie groß warst
8
du da?
8 oder so. Ich kann mich nicht daran erinnern, warum ich Fagott spielen wollte. Das ist so, das ist
tolles
Peter und der Wolf?
Wahrscheinlich, aber das müsste man jetzt einen Psychoanalytiker fragen. Also es hat sich einfach so ergeben. Ich wollte schon immer Fagott spielen.
Den Psychoanalytiker willst du dazu nicht befragen.
Gut. Asia, my personal. Kurz.
Ja, bei mir war das eher anders, dass meine Eltern wollten, dass ich Pianistin werde. Beziehungsweise es war irgendwie logisch. Und deswegen, ich hatte ein Instrument, ich habe fleißig geübt und fand ich auch das gut. Und Vater eben, der Fußballspieler, wollte Saxophon für sich spielen. Er kann sehr gut ohne Noten spielen, kann immer noch nicht Noten lesen, aber nach Gehör hat er.
Ja.
Hat auch oft Klavier zu Hause gespielt und eben Saxophon für sich. Und dann habe ich das entdeckt und ich fand das toll, weil anscheinend hat mir bei Klavier diese physische Nähe zum Klang gefällt, dass man das mit Körper gestaltet, dass man das spürt. Und das war ein super schnelles Wechsel. Aber wenn ich jetzt verstehe, das war gar nicht typisch mein Saxophonleben, weil alle erzählen über Big Bands und solche Geschichten, mal im Keller oder irgendwo in Garage geübt. Ich hatte das gar nicht. Ich hatte was total Anständiges, so wie alle anderen Instrumenten, Klavier, Geige, Cello. Und ich war genauso unterwegs mit Saxophon. Und wie meine eben Freunde oder Kommilitonen mit Orchester gespielt, zusammen Kammermusik. Und ich hatte eine Reise nach Frankreich sehr früh, also wir waren auf der Krim. Und meine Lehrerin damals eben in Gap in Frankreich habe ich klassische Saxophon erlebt mit ganz vielen Saxophonisten. Das war so eine Mecke für Saxophon. Es waren hunderte von Saxophonisten klassisch. Alle haben Originalwerke gespielt, Uraufführung, Arrangements, Ensemble und so weiter. Und das, ich war 13 damals. Das war wirklich mein erstes Saxophonerlebnis. Und da so viele Leute dabei waren, ich dachte, das ist ganz normal, selbstverständlich. Alle haben es gemacht. Ich war sehr berührt und ich dachte, dieser schöne Klang, das will ich machen. Ich will so wie die das machen. Und deswegen habe ich das mein Leben lang gemacht. Und dann nachhinein verstanden, ah ja, ist gar nicht typisch, gibt's kaum oder gar nicht. Na, man nennt mich Outsider. Ich bin was total was gar nicht dazu gehört. Und wie gesagt, das ist alles passiert rückwärts. Und dann, dass ich eben Jazz oder was die andere Genres für mich entdecke, ist erst wirklich vor kurzem.
Ja, cool. Ja. Eine Frage ein bisschen, weil wir ja bei My Personal sind, weil sie mich interessiert. Wann war bei dir der Punkt, wo du festgestellt hast, du bist so gut auf diesem Instrument, dass du damit dein Geld verdienst? Also wann war sozusagen der Punkt, wo du gesagt hast, okay, du riskierst es? Also das muss man ja dann schon in einem Profibusiness, muss man das riskieren nennen?
Sehr früh.
Sehr früh?
Muss ich sagen. Ja, mit 12 und 13.
Okay, Wahnsinn.
Also es gab viele Wettbewerbe, ich habe wirklich gewonnen, einige. Und dann mit 13 gingen wir von der Krim nach Moskau mit meiner Mutter zur Gnesenschule, damit ich da studieren kann.
Ja.
Und da, also zur Schule gehen, zu dieser berühmten Gnesenschule, vor Umzug nach Deutschland. Und da gab es schon ganz viele Konzerte. Spivakov Foundation hat mir Saxophon geschenkt. Ich habe sehr viel mit Moskau Virtuose gespielt.
Okay.
Es waren Konzerte, es gab irgendwelche Triumphprämien und so weiter. Also es war tatsächlich Geld fürs Überleben, da wegen mein Saxophon. Und das war für mich so wichtig zu spielen. Ich habe, glaube ich, nicht nach dem Verdienen gedacht, gar nicht. Ich habe nur gedacht, dass ich spielen möchte und Konzerte geben möchte und eben das leben möchte. Und dann, als ich in Deutschland war mit 14 und dann 15 natürlich zur Schule gegangen, ich konnte nicht so früh studieren, war nur Jungstudentin in Köln, dann wurde ich immer wieder diese Frage gestellt, bist du sicher, willst du studieren, bist du nicht zur Sicherheit was anderes, was ist mit meinem Finger oder was passiert? Ich habe nicht mal ganz ehrlich, nicht mal Abitur gemacht. Ich habe mit 17 studiert sofort, weil mir schien es zu lang. Ich konnte nicht noch in eine Realschule, noch 2 Jahren. Es war nicht mal eine Musikgymnasium. Das war wirklich ziemlich hart. Die Zeit nach Gnesenschule in Deutschland, so ein Bruch. Und ich habe versucht eben zu zweifeln und sagen, hey, bist du sicher? Musik, davor war nie die Frage. Und ich habe versucht zu fragen, was kann ich machen? Vielleicht Sprachen oder was kann ich? Aber nee, es hat gar nicht geklappt mit Zweifeln und dann war ich studieren.
Das ist toll, ja ganz, also, super gut. Wenn man das halt kann, so dann, also ich finde es halt beim Saxophon ist insofern schwierig. Man, gut, du hast ein regelmäßiges Einkommen, klar, in deiner Position, aber ich finde es halt als Instrument sehr schwer. Also mein Cousin ist Hornist. Der ist auch sehr früh mit 16, 17 gleich auf die Hochschule gegangen, weil das auch klar war. Aber da kriegst du halt eine Anstellung in der Oper und dann.
Aber es war nie mein Traum, im Orchester zu sein, ganz ehrlich.
Okay.
Nie. Und das würde mir, glaube ich, auch heutzutage gar nicht passen. Ich mache ab und zu aus Hilfe, mache das sehr gerne.
Ja.
Aber passt mir nicht ganz.
Die Solo-Sachen.
Ich habe einen Satz einfach verpasst, weil ich im Gedanken war, das ist nicht meins.
Schön. Gut, schließen wir die Kategorie.
Ja, bitte.
So. Ich finde, das war eine sehr. Wir kommen zum Ende der Sendung.
Ja, müssen wir nur Tschüss sagen jetzt.
Ich finde, das war eine sehr schöne Sendung. Ich
das sagt er immer zum Schluss. Sven sagt immer am Ende der Sendung, das war eine sehr schöne Sendung. Ja, das liegt natürlich auch an dir.
Ich finde, von Sopranino bis Kontrabass haben wir alles abgedeckt an Bandbreite und hoffentlich waren wir mit Spaß und trotzdem auch viel Wissen mit dabei. Asia, wenn man dich live mal hören möchte in nächster Zeit, die Sendung kommt am 15. Mai raus. Wann und wo kann man dich hören?
An dem Abend.
An dem Abend.
Genau. Also wir machen die Sendung sehr früh online, damit es alle hören und alle gehen dann nach in Schwerin spielst du.
In Schwerin spiele ich Iber.
Genau. Und dann aber kann man auch auf deiner Website sich ansehen. Ab 25. Mai dann in Westfalen, ne?
Oder Südwestfalen.
Genau.
Genau. Und gibt's noch im
da sind alle
Juni spiele ich Glasnow und Kapustin, Jazz und Klassik in einem Konzert.
Wow, toll.
Genau. Und du bist natürlich jetzt gerade mit deinem neuen Album, hast du jetzt viel Promo gemacht mit dem Karneval, ne? Also
ja, tatsächlich.
Ja. Schöne Fotos.
Swaggy Cover.
Schöne, auf jeden Fall Swaggy Cover.
Junge, mega gut. Wir verlinken Asias Homepage unter dem Podcast.
Definitiv. Asia, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, ja, hier zu sein.
Sehr lebendig.
Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Jo. Danke.
Und wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch.
Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge ohne mich.
Dann schauen wir, dann sprechen wir über Asia.
Ja.
Und dann ist sie so groß, dass wir überlegen, Beethoven oder Asia-Sendung.
Genau.
Und dann genau. Der alte Ludwig.
Genau, so in 3 Jahren, dann werden wir dann direkt abpassen irgendwo.
Genau.
Vielleicht hat sie dann, vielleicht, aber naja.
So machen wir es.
Machen wir. Gut.
Dann tschüss da draußen, bis bald.
Genau.
Ciao.
Ciao.